Deutschlandfunk, Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand, guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur. Aus aktuellem Anlass haben wir heute zwei fremdsprachige Bücher im Programm. Eine Untersuchung zu den Wählern des Rassemblement National in Frankreich und ein Buch über alternative Geschichte aus Litauen. Dort ist diese Woche Nationalfeiertag und das Buch des Historikers Norbertas Černiauskas trifft einen aktuellen Nerv, nämlich die Angst vor Fremdherrschaft. Barbara Skarga war polnische Gefangene im sowjetischen Gulag. Ihre Erinnerungen liegen erstmals auf Deutsch vor und bieten eine weitere Perspektive auf das damalige Terrorregime. Außerdem geht es heute bei Andruck um das Verbot der Freudschen Theorien in der DDR und anderen früheren Ostblockstaaten. Und wir verfolgen die Geschichte eines Dorfs in Deutschland über mehrere Generationen mit dem Bildband einer Fotografenfamilie. Jetzt ist es amtlich. Noch nie war die extreme Rechte in Frankreich so stark wie nach dieser ersten Runde der Parlamentswahl. Der Rassemblement National könnte in der Nationalversammlung auf 250 Sitze kommen, fast dreimal so viel wie jetzt. Premierminister Attal sagte gestern Abend:
Die Lektion des heutigen Abends ist, dass der Rassemblement National vor den Toren der Macht steht. Niemals in unserer Geschichte ist die Nationalversammlung, unser Parlament, so sehr Gefahr gelaufen, von der extremen Rechten dominiert zu werden.
Klar ist, die Wählerinnen und Wähler des RN sind keine Protestwähler, sondern sie teilen eine bestimmte Haltung und Weltsicht. Das untermauert das Buch des französischen Soziologen Félicien Faury. Für seine Studie hat er zwischen 2016 und 2022 RN-WählerInnen im Südosten des Landes befragt. Des Électeurs ordinaires heißt das Buch, ganz normale Wähler also, die allerdings die Ideologie des Rassemblement National befürworten. Somit auch eine Studie über die Verschiebung von Diskursen und Werten. Susanne Krause hat den Titel für uns gelesen, der im Mai und bisher nur auf Französisch erschienen ist.
Zu bedauern seien sie eigentlich nicht, gestanden Félicien Faurys Gesprächspartner häufig ein. Letztlich gehe es ihm gut, sagt auch Christophe. Der 41-Jährige lebt im eigenen Heim, im sonnigen Teil Frankreichs, im Südosten, Traumziel für Touristen aus dem In- und Ausland. Als Feuerwehrmann hat er einen harten, aber sicheren Job. Der dreifache Vater ist geschieden, seine Freundin ist als Selbstständige im Pflegesektor tätig. Ein ganz normales Paar aus der Mittelschicht. Dennoch hörte der Forscher von Christoph regelmäßig Klagen.
Christoph fasst ihre Lage wie folgt zusammen. Meine Liebste und ich, wir gehören zu der Einkommensgruppe, die man steuerlich bis aufs Mark auslutscht. Wir verdienen zu viel, um Anrecht auf staatliche Hilfe zu haben, aber wir verdienen nicht genug, um unbesorgt nach vorn schauen zu können. Kurzum, wir sind Milchkühe.
Eine Ansicht, die quasi jeder in Faurys Studiengruppe teilt, egal ob jung oder alt. Alle Teilnehmer leben in derselben Region wie Christoph. Sie sind Händler, Angestellte, Freiberufler, Angehörige der Mittelschicht. Und alle wählen dieselbe Partei, den Rassemblement National, kurz RN. Um zu verstehen, warum, ermunterte der Soziologe seine Protagonisten, von ihrer Wohngegend, von der Schule der Kinder, vom Alltag und dessen Sorgen zu erzählen. Was diese Menschen verbinde, sei auch ihre Weltsicht, hält der Forscher fest. Sie empfinden sich als Milchkuh und meinen, mit ihren Steuern würde, wie Christoph sagt, Taugenichtsen das Dasein finanziert.
Mag sich der Groll über die Steuer auch aus einer Kritik an Wohlfahrtsempfängern nähren, insbesondere an Arbeitslosen, die meistens selbst für ihre Lage verantwortlich gemacht werden, so driftet Christoph oft auch in einen fremdenfeindlichen Diskurs ab. Die Figur des Taugenichts überschneidet sich bei ihm regelmäßig mit der des Einwanderers, des Fremden, des Arabers. Dieser zwar nicht systematische, aber dennoch häufig wiederkehrende Vergleich verleiht dem Groll eine zusätzliche affektive und normative Last.
Zum erklärten Feindbild zählen alle, deren Haut nicht weiß ist. Migranten aus der Subsahara, vor allem aber aus Nordafrika. Letztere werden generell nur als Araber bezeichnet, als Muslime oder mit Hetzworten bedacht. Dieser Rassismus sei, so Fauri, bei den Studienteilnehmern wie auch in deren Familien, bei den Freunden und Kollegen gang und gäbe. Und auch Alltag fast im ganzen Land, auch außerhalb der RN-Wählerschaft. Der Forscher zitiert den Ende der 1970er Jahre aufgekommenen Slogan des Front National, Vorläufer des Rassemblement National: 1 Million Arbeitslose heißt 1 Million Einwanderer zu viel.
Das kann man einerseits so deuten, dass diese Einwanderer zu viel sind, weil sie Franzosen den Job wegnehmen. Diese Lesart kann insbesondere für das Arbeitermilieu in Nordfrankreich aussagekräftig sein, wo man angesichts des industriellen Niedergangs um den Job bangt. Andererseits kann es aber auch heißen, diese Einwanderer sind arbeitslos, sie klauen indirekt das Einkommen der französischen Erwerbstätigen, deren Steuern gehen drauf für Sozialhilfe an diese Arbeitslosen. Und das ist ein Thema, das vor allem Menschen aus der unteren Mittelschicht anspricht, die zwar nicht um ihren Job bangen müssen, die Steuern zahlen, die aber den Eindruck haben, vom Staat nicht ausreichend Hilfe zu erhalten.
Stichwort Milchkuh, wie es Christoph und andere aus Fauris Studiengruppe formulieren. Ihr Weltbild entsteht aus folgender Gedankenkette: Immigration ist gleich Araber, ist gleich Armut, Schmutz, Verwahrlosung und Niedergang. Mit vielen Zitaten erhält der Forscher, dass die Aversion der Befragten sich auch aus Alltagserlebnissen nährt, die keinesfalls auf Frankreich beschränkt sind. Erwerben Aufsteiger aus ethnischen Minderheiten, in den Vereinigten Staaten Afroamerikaner, in Frankreich Araber, Häuser in bislang rein weißen Mittelschichtbezirken, sinkt zunächst der Wert der Immobilien. Fauri verweist auf eine Eigenheit seines Studienterritoriums. Der Südosten zählt mit den höchsten Anteil an Zweitwohnsitzen im Land, weil sich zunehmend Reiche aus dem Norden dort einen sonnigen Feriensitz zulegen. Wenn Einheimische aus der Mittelschicht umziehen wollen, weil in ihrem Umfeld Araber zuziehen, sind Häuser in schöner Lage nun unerschwinglich für sie. Eigentlich ein Luxusproblem, das aber offenkundig bei einigen das Gefühl entstehen lässt, in einer Falle zu sitzen. Ein für die Teilnehmer der Studiengruppe schmerzhafter Eindruck. Schließlich zählen sie zur Mehrheit, die für sie die Norm darstellt.
In der Neigung dieser Wähler zum Rechtsextremismus äußert sich ihr Wunsch, die Verhältnisse zu klären. Ihr besorgtes Festhalten an dem, was sozial und moralisch besteht und über das sie sich definieren. Sie wollen also die soziale und rassische Norm erhalten, die ihnen ihren Status sichert.
Dass es sich bei diesen RN-Anhängern um ganz gewöhnliche Wähler handelt, die wissen, was sie tun, legt Félicien Fauri gut verständlich und eindrucksvoll offen. Das belegt er auch mit einer Beobachtung. In den Kommunen, die die rechtsextreme Partei vor Jahren erobern konnte, wurde sie seither wiedergewählt, teils haushoch.
Susanne Krause besprach Félicien Fauri, Des électeurs ordinaires, Enquête sur la normalisation de l'extrême droite. Erschienen bei der Edition du Seuil, 229 Seiten, 21,50 Euro, nur auf Französisch erhältlich. Der Archipel Gulag von Alexander Solzhenitsyn ist schon lange das Standardwerk über das stalinistische Lagersystem. Das historisch-literarische Werk des Literaturnobelpreisträgers basiert auf Erinnerungen, Erzählungen und Briefen von hunderten Gulag-Häftlingen. 50 Jahre nach Erscheinen liegt nun ein anderes Buch auf Deutsch vor. Es sind die Aufzeichnungen von Barbara Skarga, einer inzwischen gestorbenen polnischen Philosophin. Sie war 25 Jahre alt, als sie kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs von der Roten Armee verhaftet wurde. Als angebliche Feindin der Sowjetunion musste sie 12 Jahre im Gulag und als Zwangsarbeiterin verbringen. Als Frau, als Ausländerin und unter schlimmsten Haftbedingungen. Barbara Skarga überlebte und ihre erstmals 1985 veröffentlichten Erinnerungen wurden jetzt, wie gesagt, ins Deutsche übersetzt. Otto Langels stellt sie vor.
Es sei schwierig, nach Solzhenitsyns Buch über den Gulag zu schreiben, bekennt Barbara Skarga im Vorwort zu ihrem Werk Nach der Befreiung. Denn, so Skarga,
es enthält einen solchen Reichtum an Faktenmaterial und bietet eine derart hervorragende Analyse, dass es noch lange Zeit die grundlegende Wissensquelle zu dieser merkwürdigen Realität sein wird.
Und doch, so Skarga weiter, unterscheide sich ihre Perspektive von seiner, denn Solzhenitsyn betrachtete die Lager aus russischer Sicht, während ihre Situation als Polin in vielerlei Hinsicht eine andere gewesen sei. Und, so kann man noch hinzufügen, nicht nur als Ausländerin, sondern auch als Frau.
Für die Frauen, die als politische Häftlinge inhaftiert waren, war es eine unerträgliche Tragödie, ein Kind wegzugeben. Sie wussten nicht, ob sie ihr Kind jemals wiedersehen. Man hatte Angst um die Zukunft der eigenen Kinder und damit auch Angst vor Schwangerschaften an sich. Polnische, litauische und estnische Frauen schauderte es allein schon bei der Vorstellung, ein Kind von ihnen müsste in einem russischen Waisenhaus leben. Daher also unsere Zurückhaltung. Daher auch die massenhaften Abtreibungen im Lager, manchmal mit tragischem Ausgang.
Denn auch das beschreibt Barbara Skarga in ihren gleichermaßen bedrückenden wie beeindruckenden Aufzeichnungen. Die Sehnsucht nach Zuneigung, Zärtlichkeit und Liebe unter den furchtbaren Haftbedingungen im Gulag. Erfüllung fanden die Wünsche nur in den seltenen Momenten, in denen sich Frauen und Männer im Lager begegneten.
Geliebt wird sich überall. In den Räumen des Magazins und in den kleinen ärztlichen Behandlungsräumen, in den Baracken und in der Werkstatt hinter einem Stapel Eisen, im gefüllten Kohlenkeller und auch einfach in den Toiletten, wenngleich es nicht bequem ist, es dort im Stehen treiben zu müssen. Doch das stört die sich nacheinander Verzehrenden nicht besonders.
Dem Alltag von Frauen im Gulag wurde in der Literatur nur wenig Beachtung geschenkt. Die bekannte US-amerikanische Journalistin und Historikerin Ann Applebaum ist in ihrem Buch Gulag auf die Situation von Frauen und Kindern in den sowjetischen Lagern eingegangen. Ebenso hat die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Erinnerungen von Frauen an ihre Lagerzeit aufgezeichnet. Etwa die von Nora Pfeffer, die 1941 von sowjetischen Sicherheitsorganen verhaftet wurde.
Es war sehr weit bis zum Übergangsgefängnis in Krasnojarsk, von dem Bahnhof bis dorthin. Da mussten wir zu Fuß dorthin marschieren. Und wir waren alle schon so schwach und ich schleppte mich so hin und hinten gingen die Hunde und ich war in der letzten Reihe, ich konnte nicht schneller gehen. Und die Hunde, die schnappten nach mir.
Doch Barbara Skargas Aufzeichnungen haben eine über das Deskriptive weit hinausreichende Qualität. Sie schreibt nüchtern mit analytischem Blick, zugleich eindringlich und einfühlsam. Ihre chronologische Darstellung der Jahre 1944 bis 1956, von der Verhaftung bis zu ihrer Freilassung, ordnet sie nach Themenkomplexen wie Alltag und Arbeit, Liebe und Freizeit. Dabei wechselt sie zwischen der Beschreibung einzelner Schicksale und verallgemeinernden Einschätzungen, zwischen anschaulich geschilderten Episoden und sezierender Betrachtung des Lagersystems.
Nachdem ich dieses Land kennengelernt habe, weiß ich, dass das Elend weniger auf vorsätzliches Handeln zurückzuführen ist, als auf Inkompetenz, mangelndes Organisationsvermögen, Gleichgültigkeit gegenüber den Gefangenen und allgemeine Missstände. Wollten sie jemanden piesacken, gingen sie anders vor, zielgerichteter. Unsere Hungerrationen, die harten Verhöre, das Verbot, Päckchen zu empfangen, der Einschluss und die vielen selbsterdachten Formen der physischen und psychischen Folter. Manchmal mit begeistertem Eifer ausgeführt, manchmal der Langeweile des Verhörers entsprungen, genügten. Nicht jedem gelang es, diese Heimsuchungen zu überstehen.
Barbara Skaga übersteht den Gulag, weil sie sich ihre Würde und innere Freiheit bewahrt, weil sie keinen Hass gegen ihre Peiniger empfindet, sondern allenfalls dem System gegenüber, weil sie schlichtweg Glück hat und in der Krankenabteilung arbeiten kann, weil sie, soweit möglich, Ruhe und Gelassenheit gegenüber den Schikanen und Missständen an den Tag legt. Und nicht zuletzt, weil sie ihren Humor behält.
Ohne Lachen kann man nicht leben. Lachen ist die Rettung. Es schafft eine Distanz zu der Situation, in der wir uns befinden. Es befreit uns und zwingt uns sozusagen von außen auf uns, auf unser Leid zu blicken. Und das macht es leichter. Es ist auch eine Waffe gegen diejenigen, die uns schon als besiegt betrachten wollen.
1954 ist Barbara Skargas 10-jährige Haft beendet. Sie darf den Gulag verlassen, doch statt nach Polen zurückzukehren, wird sie in den äußersten Osten Russlands verfrachtet, um dort Zwangsarbeit in einer Kolchose zu leisten. Erst Ende 1955 kommt sie endgültig frei und darf die Heimreise antreten. Sie bleibt in Polen, wird eine angesehene Philosophieprofessorin und veröffentlicht ihre Aufzeichnungen aus dem Gulag erstmals 1985. Wegen drohender Zensur und Repressionen zunächst unter einem Pseudonym in Frankreich. Nach dem Fall des Kommunismus erscheint das Buch 1990 unter ihrem Namen auch in Polen. Mit der vorliegenden Ausgabe, einer Übersetzung aus dem Niederländischen, hat jetzt auch das deutsche Publikum die Gelegenheit, den scharfsinnigen und ergreifenden Bericht Barbara Skargas zu lesen.
Barbara Skarga, nach der Befreiung. Aufzeichnungen aus dem Gulag 1944 bis 1956. Aus dem Niederländischen übersetzt von Bärbel Jennecke, bei Hoffmann und Campe erschienen, die 505 Seiten kosten 28 Euro. Rezensent war Otto Langels. Über Psychoanalyse oder Psychotherapie in der DDR macht man sich selten Gedanken, spricht doch die Geschichtsklitterung des SED-Regimes dafür, dass Aufarbeitung des Vergangenen und offenes Graben an Abgründen nicht unbedingt beliebt waren. Aber galt das wirklich auch für Privates, für die Diagnose und Behandlung von psychischen Krankheiten? Diese und weitere Fragen beantwortet das Buch »Der Osten und das Unbewusste« von Andreas Petersen. Der Historiker stellt dar, dass und warum Sigmund Freud ab den frühen 50er Jahren in der Sowjetunion und anderen Ostblockstaaten verpönt war. Der stalinistischen Vorstellung entsprachen mehr die Lehren von Iwan Pawlow. Ralf Gerstenberg hat das Buch für uns gelesen und angeschaut.
Das Coverfoto ist ein Hingucker. Eine Gruppe von Menschen hat sich in einem Hörsaal versammelt. Ein Mann mit weißem Bart, auf den ersten Blick Sigmund Freud, dem Erfinder der Psychoanalyse, gar nicht so unähnlich, steht neben einem Gestell, an dem ein Hund angebunden ist. Der berühmte Pawlowsche Hund. Denn der Mann auf dem Foto ist nicht Freud, sondern der Physiologe Iwan Pawlow, der für seine Reflexforschung 1904 den Nobelpreis erhalten hatte. Das Bild bringt einen, vielleicht den wichtigsten Aspekt des Buches, bereits auf den Punkt. Mit Pawlow wurde der jungen Sowjetrepublik Freud ausgetrieben. Das Unbewusste galt als klassenfeindliches Teufelszeug. Es ging um die ideologische Indoktrination des Bewusstseins, die Menschen als programmierbare Maschine, ja, um nichts Geringeres als die Schaffung des neuen Sowjetmenschen, wie Autor Andreas Petersen schreibt.
Tiefenpsychologie und Psychoanalyse wurden zu einer Ideologie des Imperialismus. Schon ihre Erwähnung konnte schwere Folgen haben. Freud wurde als Vorläufer des Rassenwahns und Wortführer der nationalen Unterdrückung dargestellt. Die Werke von Adler und Freud seien ideologische Ausrüstungen des Narzissmus. Hingegen sei Pawlow nur aus ideologischen Gründen im Westen nicht rezipiert.
Zunächst widmet sich Petersen in seinem Buch den Anfängen, denen der psychotherapeutischen Bewegung und denen der russischen Revolution. Er schreibt über die Wiener Mittwochsgesellschaft, den Bruch zwischen Sigmund Freud und Alfred Adler und über einen jungen Russen, der bei Adler in Therapie ging, Adolf Joffe. Joffe, ein Berufsrevolutionär, der 1917 die bolschewistische Machteroberung mitorganisierte, machte Leo Trotzki mit der Psychoanalyse vertraut. Und Trotzki, der die Tiefenpsychologie als Wissenschaft sehr ernst nahm, schlug Iwan Pawlow 1923 in einem Brief vor, seine Lehre von den konditionierten Reflexen mit der Lehre Freuds zu verbinden. Ein politischer Schachzug, schreibt Petersen, um die Psychoanalyse in der frühen Sowjetrepublik als Wissenschaft zu etablieren.
Hätte der Nobelpreisträger und die letztlich einzig verbliebene wissenschaftliche Größe der Verbindung zugestimmt, wäre die Psychoanalyse in der Sowjetunion Kraft seiner Autorität beglaubigt worden. Aber Pawlow reagierte nicht.
Als wissenschaftlich fundiert galten fortan allein die Thesen Iwan Pawlows, der das Gehirn als eine Art Maschine betrachtete und Emotionen sowie psychische Erkrankungen auf diese Weise erklärte. Und da das, was erklärbar ist, ja auch beherrschbar sein muss, sah Stalin in der Lehre Pawlows die biologische Widerspiegelung seiner Herrschaft, schreibt Andreas Petersen.
Hier die totale Herrschaft der führenden Abteilung Gehirn, dort das allmächtige Politbüro. Herrschaft und Terror bekamen so den Nimbus eines Naturgesetzes.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Freudsche Lehre aus dem Wissenschaftsbetrieb und dem Klinikalltag der Ostblockstaaten eliminiert. Therapeuten, die in Verdacht standen, individualpsychologische Ansätze zu verfolgen, waren schlimmsten Angriffen, Verleumdungen und Restriktionen ausgesetzt. Während in der Bundesrepublik und in anderen westlichen Nationen geradezu eine Psychologisierung der Gesellschaft stattfand, auch dem widmet sich Andreas Petersen in seinem Buch, ging man auch in der DDR den Weg des großen Bruders in Moskau. Wer Anfang der 1950er Jahre den Namen Freud in den Mund nahm, wurde öffentlich an den Pranger gestellt. So erging es dem österreichischen Philosophen und Psychoanalytiker Walter Hollitscher, der seit 1949 an der Ostberliner Humboldt-Universität unterrichtete. 2 Jahre zuvor hatte er ein Buch über Sigmund Freud geschrieben. Das führte zu einem Verbalangriff im SED-Organ Einheit, verfasst von dem späteren Dissidenten Robert Havemann, damals noch Stalinist. In seinem Artikel brandmarkte Havemann die Psychoanalyse als barbarische Ideologie des Imperialismus und begründete das folgendermaßen.
In dieser Irrlehre sinkt der Mensch auf die Stufe des Tieres herab. Sie ist eine schamlose Verherrlichung des moralischen und kulturellen Verfalls der verfaulenden kapitalistischen Wirtschaftsordnung. In der Sowjetunion wurde Anfang der 30er Jahre die Diskussion über die Psychoanalyse abgeschlossen und ihr reaktionärer, unwissenschaftlicher und mystischer Charakter nachgewiesen.
Welche Konsequenzen das für die Arbeit in den Forschungsstätten und Kliniken des gesamten Ostblocks hatte, wie dogmatisch Richtlinien durchgesetzt, Abweichler verfolgt und gemaßregelt, Karrieren befördert oder beendet wurden, zeigt Andreas Petersen in seinem höchst aufschlussreichen und gut geschriebenen Buch. Er nimmt vor allem die Biografien einzelner Persönlichkeiten in den Blick. Zum Beispiel die des ostdeutschen Psychotherapeuten Dietfried Müller-Hegemann, der sich vom Psychoanalytiker zum Pawlow-Papst und wieder zurückentwickelte. Auf diese Weise gelingt es Petersen, ein sehr anschauliches und differenziertes Bild der psychologiehistorischen Entwicklung des Ostens bis 1989 zu zeichnen. Zugleich verweist er auf unterschiedliche Linien in Ost und West, die bis in die Gegenwart hineinwirken.
Sie hörten eine Besprechung von Ralf Gerstenberg über Andreas Petersen, Der Osten und das Unbewusste, wie Freud im Kollektiv verschwand. Beim Klett-Cotta Verlag erschienen, Umfang 352 Seiten, Preis 25 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, unser Magazin für politische Literatur. Fremdsprachige Bücher besprechen wir immer mal wieder bei Andruck, einfach um Ihnen zu zeigen, welche Themen gerade in den entsprechenden Ländern wichtig sind oder auch welche Stimmungen vorherrschen. So auch beim nun folgenden Titel, denn da die wenigsten unter Ihnen wohl Litauisch beherrschen, ist die folgende Rezension keine wirkliche Leseempfehlung, sondern sie stellt ein Buch und dessen Implikationen vor, die viel über die politische Stimmung im Land aussagen. Litauen ist mittlerweile 34 Jahre unabhängig, wieder unabhängig, muss man sagen, denn bereits im Jahr 1918 gewann das Land seine Autonomie, die allerdings nicht lange währte. Zwischen dieser und der zweiten Unabhängigkeitserklärung 1990 lagen 50 Jahre Besatzung, vor allem durch die Sowjetunion. Diese Zeit hat Spuren hinterlassen und die aktuellen Konflikte mit Russland, etwa über die russische Minderheit im Land oder Energiefragen, machen deutlich, warum Litauen seit der russischen Annexion der Krim wieder um seine Autonomie und Sicherheit fürchtet. Da wundert es nicht, dass ein Buch über kontrafaktische Geschichte sehr viel gelesen wird im Land. Ein Buch über ein Litauen, das nicht von der Sowjetunion annektiert wurde und sich folglich ganz anders entwickelt hat. Geschrieben hat es der Historiker Norbertas Czerniauskas. Der Titel enthält die Bezeichnung Fado, meint also die eher traurigen portugiesischen Volksweisen. Und der Untertitel lautet frei übersetzt Litauens verpasste Geschichte in Kürze. Für die wenigen, aber vielleicht vorhandenen Hörerinnen und Hörer, die den Text im Original lesen wollen, der litauische Buchtitel ist Fado, Trumpa neivi kusi Lietuvos Istoria. Für alle anderen hat unser sprachkundiger Kollege Berthold Forsmann das Buch gelesen.
1930 reist der litauische Diplomat Petras Klimas nach Portugal. Er kommt aus einem aufstrebenden Land, das gerade eine allumfassende Bildungsoffensive angestoßen hat. Dagegen wirkt Portugal trotz seiner reichen Geschichte auf Klimas erstaunlich rückständig.
Der Diplomat war angetan von der Schönheit Portugals und der autoritäre Präsident Carmona erschien ihm wie ein liebenswürdiger älterer Herr. Aber noch mehr hätte es Klimas begrüßt, wenn man die Bürger wie erwachsene Menschen und nicht wie unmündige Kinder behandelt hätte.
Man ahnt es bereits. Wenn Litauen 60 Jahre später seine Unabhängigkeit zurückerhält, werden die Rollen vertauscht sein. Portugal ist dann durch die Nelkenrevolution zur weltoffenen Demokratie geworden, während Litauen nach Jahrzehnten der sowjetischen Bevormundung in seiner Entwicklung weit zurückgefallen ist. Was aber wäre gewesen, wenn der Zweite Weltkrieg Litauen einigermaßen verschont hätte? Der Historiker Norbertas Czerniauskas beleuchtet diese Frage aus ganz verschiedenen Perspektiven.
Die Intellektuellen sahen in Litauen einen Vorposten Mitteleuropas. Riga und Lettland waren bereits der Norden, der Westen und der Süden des Kontinents zu weit entfernt. Dafür verteidigte man sich mit Zähnen und Klauen gegen alle sowjetischen Einflüsse aus dem Osten. Sicher wären ab 1948 Teile der jüdischen Bevölkerung nach Israel emigriert, doch die meisten wären geblieben, da sie sich als Teil der litauischen Gesellschaft empfanden.
Černiauskas zeigt, wie sich die Hauptstadt Vilnius ohne Holocaust und Sowjetisierung zu einem blühenden Gemeinwesen entwickelt hätte. Als Quellen nutzt er unter anderem Pläne, die 1940 bereits fertig in der Schublade lagen, aber auch Berichte über bevorstehende Unternehmensgründungen oder Essays namhafter Intellektueller. Natürlich wäre auch Litauens autoritärer Vorkriegspräsident Antanas Smetona nicht ins Ausland geflohen, sondern hätte einfach bis zu seinem Tod weiterregiert. Die Grenze seiner alternativen Geschichte zieht Černiauskas bewusst 1968, einer wichtigen Zäsur der Nachkriegsgeschichte. Dabei spart er nicht an Kritik an den damals jungen Akteuren.
Wer im Sozialismus lebte, forderte mehr Kapitalismus und umgekehrt. Junge Leute, die sich für die Avantgarde hielten, huldigten in Wahrheit Diktaturen wie China. Was sie einte, war allenfalls, dass sie die erste Generation waren, die den Weltkrieg nicht mehr bewusst erlebt hatte. Ihre Eltern hielten mit der Überwindung der Kriegsfolgen alle wesentlichen Ziele für erreicht, doch sie selbst stellten die verkrusteten Strukturen zunehmend in Frage.
Bestimmt wäre diese Strömung auch an Litauen nicht vorbeigegangen, vermutet Černiauskas. Auch dort wäre die Jugend von dem Wunsch nach mehr sozialer Gerechtigkeit und Gleichheit erfasst worden und hätte nach neuen Zielen gestrebt, nicht aber nach einem gewaltsamen Umsturz.
Die Litauer hatten nur allzu viele Revolutionen erlebt und wussten, dass sie ihnen nie etwas Gutes gebracht hatten. Auch gab es bei ihnen keine Segregation nach der Hautfarbe wie in den USA. Vietnam war weit weg und der Sowjetunion oder Mao stand man ablehnend gegenüber.
Stattdessen vermutet der Autor Parallelen zu südeuropäischen Ländern wie Portugal, wo der eigentliche Aufbruch in die Nachkriegsmoderne nach dem Tod des langjährigen Diktators erfolgte. Da Litauens autoritärer Langzeitherrscher Smetona nicht durch einen Bürgerkrieg an die Macht kam, führt sein Tod zu keinen großen Verwerfungen, sondern die alte Garde lässt erst einmal alles, wie es ist.
Als Litauen dann aber 1968 die Feiern zum 50. Jahrestag seiner Unabhängigkeit vorbereitete, führte der Personenkult um Smetona zu Protesten unter den Studenten. Für sie war Bildung längst kein Privileg mehr, sondern eine Selbstverständlichkeit. Die Bevölkerung schloss sich ihren Forderungen an, und so wurde der Weg zu einer echten Demokratisierung frei.
Das Buch liest sich wie ein munterer Tatsachenbericht. Man muss weder die litauische Geschichte noch das Stadtbild von Vilnius in allen Einzelheiten kennen, um der Erzählung folgen zu können. Der ausländischen Leserschaft mögen sich nicht alle Bilder sofort erschließen, aber dafür wird man mit spannenden Einblicken in die litauische Seele mehr als entschädigt. Freilich hätte es dem Buch gut getan, den Fokus nicht nur auf Vilnius zu richten, auch wenn es von Černiauskas kurzerhand zur interessantesten Stadt Litauens erklärt wird. Das aber tut dem spannenden Gedankenspiel keinen Abbruch. Und das Buch kommt ohne Anschuldigungen oder Selbstmitleid aus. Černiauskas betont, dass die Entwicklung keineswegs so hätte ablaufen müssen. Aber seine Variante wäre eben möglich gewesen und man hätte sie den Litauern gegönnt.
Bertolt Forsmann war das über das Buch von Norbertas Černiauskas. Fado, Trompane vi Kusilio Tuvos Historia. Fado, eine kurze, nicht geschehene Geschichte Litauens. Im Verlag Auxo Juvis erschienen, 224 Seiten, 16 Euro, nur auf Litauisch erhältlich.
Arka, im Folgenden ein Dorf genannt. Das liegt in Thüringen. Von dort stammt die Fotografin Ute Mahler. Und da die Leidenschaft fürs Bildermachen bei ihr in der Familie liegt, können sie und ihr Mann Werner Mahler die Geschichte von Berka in mehreren Generationen dokumentieren. Nun veröffentlicht im Band Ein Dorf, 1950 bis 2022. Und diese Bilder haben viel zu erzählen, findet unser Rezensent Henry Bernhard, der auch die Auslieferung des Buchs miterleben durfte.
Oh, jetzt ist es da.
Man ist als Rezensent nur ganz selten dabei, wenn Autoren ihr Buch zum ersten Mal sehen, in die Hand bekommen. Ute und Werner Mahler, die Berliner Fotolegenden, packen den dicken und schweren Band Ein Dorf aus. Leinen elegant geheftet. Ein Dorf heißt der Band, weil die drei Fotografen der Familie ein Dorf über so lange Zeit immer wieder fotografiert haben, so genau hingeschaut haben, dass ihr Dorf, dass ihre Bilder paradigmatisch für das System, für den Mikrokosmos Dorf stehen. Das Dorf ist Berka, der Heimatort von Ute Mahler, in dem sie ihre ersten 14 Lebensjahre verbracht hat, im Norden von Thüringen. Ihr Vater war Müller und nebenbei fotografierte er das Leben im Dorf.
Also mein Vater starb 2001 und wir haben ziemlich bald angefangen, den Nachlass, den fotografischen, zu ordnen und haben einfach gesehen, was es für großartige Bilder sind.
In den 50er Jahren hat der Müllermeister Ludwig Schirmer, der später einer der renommiertesten Werbefotografen der DDR wurde, sein Dorf fotografiert mit zwei Schwerpunkten, Arbeit und Feiern. Frauen mit Kopftüchern beim Rübenernten und beim Binden der Getreidegarben. Hochzeiten, Volksfeste, Umzüge, Faschingsfeiern. Die Bilder atmen Lebensfreude. Arbeit ist erkennbar nicht nur Anstrengung, sondern verleiht auch Würde und Selbstbewusstsein. Und wenn die Zeiten auch hart waren, die Straßen holprig, die Fortbewegung mit Pferdewagen oder Fahrrad mühsam, den Gesichtern ist eine Zukunft, eine Hoffnung eingeschrieben, dass es ein besseres Morgen geben wird. Das Gestern, der Krieg, ist nur erkennbar, wenn man genau hinschaut. Etwa, wenn in der kostümierten Männerriege auf der Dorfstraße ein Beinamputierter mit Krücken mithält. Und noch etwas fällt auf. Die Heerscharen von Kindern, die die Erwachsenen umgeben oder auf eigene Faust unterwegs sind. Eingebunden in die Dorfgemeinschaft, aber auch frei in ihrer Bewegung.
Also ich sehe bei meinem Vater das Dorf, was ich als Kind erlebt habe. Vielleicht nicht in allen Facetten, das ist klar. Aber ich bin ja auch auf einem Foto drauf. Ganz hinten das letzte.
Ute Mahler verließ das Dorf mit ihrer Familie, kam aber immer wieder zurück. Auch mit ihrem Mann Werner Mahler, der Ende der 70er Jahre für seine Diplomarbeit das Dorfleben fotografierte. Dasselbe Dorf, sogar manchmal dieselben Menschen, die vormals 60-Jährigen, nun als 80-Jährige immer noch bei schwerer Feldarbeit. Die Straßen sind jetzt befestigt, auch die Gesichtszüge sind härter geworden. Die kollektivierte Zukunft ist schon da und man muss sich mit ihr arrangieren. Selbst beim Fasching scheint ein Preisrichter mit strenger Miene Punkte zu vergeben. Auch die Kinder, viel weniger inzwischen, sind ernst geworden. Kindsgesichter mit der ersten Zigarette, dem ersten Eierlikör probieren das Erwachsensein. Einzig die alten Frauen in Leder und Kittelschürze und mit Kopftuch haben beim Stelzenlaufen ehrlich Spaß. 20 Jahre und ein Land später war Werner Mahler noch einmal in Berka. 1998, nach dem Ende der DDR, der Wiedervereinigung, den Massenentlassungen im Kalibergbau der Region und in der reprivatisierten Landwirtschaft. Die Arbeit ist weniger geworden und damit auch die Solidarität, das Feiern. Feiern die Männer doch, scheinen sie eher zu grölen als zu singen. Wege wie Gesichter sind nun versiegelt. Die Utopie ist endgültig Geschichte. Konsum und HO, der Bäcker, der Fleischer, wo man sich traf, sind verschwunden. Der Stern, der die Fotos damals bestellt hat, hat sie nicht gedruckt. Die erwarteten, blühenden Landschaften waren wohl zu trist. Noch einmal 20 Jahre später fahren Werner und Ute Mahler gemeinsam nach Berka, 40 Jahre, nachdem sie als Jugendliche weggezogen war.
Wir fahren über den Hügel.
Sie spricht auch sofort anders.
Und ich kenne ja auch noch sehr viele. Ja. Der meistgesagte Satz, wenn ich da durchs Dorf gehe, ja Ute, bist du auch mal wieder hier?
Ja, also, anders sagen.
Naja, also, na, du bist da immer wieder da. Das ist so wie, guten Tag, schön, dass du da bist. Ja.
Nun, 2023, fotografieren Ute und Werner Mahler gemeinsam. Nur noch Schatten beleben die Straßen. Um Jugendliche zu fotografieren, mussten sich die Malers mit ihnen verabreden. Mit ihrer Kleidung würden sie auch in Erfurt, in Leipzig, in Berlin nicht auffallen. Die verkleideten Fassaden, die Garagentore sind spiegelglatt, die Vorgärten tote Steinwüsten. Gefeiert wird in einem Plastikzelt, die Feiernden nur noch schemenhaft zu erkennen. Ein ernster 60-Jähriger sitzt vor einer DDR-Fahne, die an seiner Garage hängt. Sein Mercedes lugt dabei aus dem Tor heraus. Aber Ute und Werner Mahler denunzieren nicht das Heimatdorf, das überall in Ost und West sein könnte. Die Zeit frisst sich durch die ganze Welt. Und so heißt das Buch auch nur »Ein Dorf«. Einer der beigefügten Texte, der des Soziologen Steffen Mau, kristallisiert die Extrakte der Wirklichkeit, die Essenz der fotografischen Langzeitbeobachtung heraus.
Wir sehen Bilder und erkennen Verhältnisse. Dörfer sind der Schicksalsrahmen, in dem Einzelne ihren vertrauten Ort finden, aber ebenso eingesperrt sein können. Das kollektive Wir färbt in den Geschichten des Ortes stark auf das Individuelle ab. Das lange Fenster der fotografischen Beobachtung erzeugt eine Gegenblende zum Bild des dörflich ewig Gleichen.
Die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck erzählt in ihrem Text Geschichten über das Dorf, die Porträtierten, über die Fotografen. Die Texte machen das ohnehin großartige Buch noch reicher, ohne dass sie klüger sein wollen als die Bilder. Die, allesamt schwarz-weiß, sind mal schwer, mal leicht, heiter bis melancholisch, aber immer erfassen sie den Kern der Szene. Das Buch ist aufwendig gebunden und gestaltet, drei verschiedene Papierstärken sorgen schon haptisch für Struktur. Ein Dorf ragt heraus, auch unter vielen sehr guten Fotobänden.
Henry Bernhard war das über Ein Dorf, 1950 bis 2022. Mit Fotografien von Ute Mahler, Werner Mahler und Ludwig Schirmer, mit Texten von Steffen Mau, Anja Meyer und anderen. Bei Hartmann Books erschienen, 362 Seiten, 68 Euro. Und das war Andruck für diese Woche. Am kommenden Montag stellen wir Ihnen eine Studie vom Institut für Zeitgeschichte über den wirtschaftlichen Wandel in Sachsen vor. Sie untersucht, wie man dort in den 90er Jahren versuchte, der Volkswirtschaft auf die Beine zu helfen. Für heute danke fürs Lauschen. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.